was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu unserer Serie Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Wir haben jetzt Teil 19, der Buddhismus. Wir sind jetzt gerade mittendrin bei den Weltreligionen. Wir hatten ja am Anfang die Großkirchen, dann hatten wir die Freikirchen, dann hatten wir die Sekten und Religionsgemeinschaften und jetzt sind wir bei den Weltreligionen. Und eigentlich ist der Buddhismus gar keine Weltreligion, aber das gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an. Wichtig ist dieses Thema deshalb, weil der Buddhismus momentan in Deutschland einen riesengroßen Aufschwung hat. Das Christentum nimmt immer mehr ab, es wird immer weniger. Es sind immer mehr Christen, die gar nicht mehr an das glauben, was die Bibel sagt. Aber es gibt immer mehr Christen, die an das glauben, was der Buddhismus lehrt und sagt. Deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Und bevor wir damit anfangen, wollen wir zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns mit so wichtigen Fragen beschäftigen können. Nämlich die Frage, was ist Wahrheit und was lehren die einen und die anderen und wo kann ich Sicherheit finden? Was kann ich glauben? Herr, wir bitten dich, dass wir von dir Antworten bekommen, dass dein Wort, die Bibel, uns Antworten gibt, die uns zeigen können, wo Wahrheit ist und wo keine Wahrheit ist. Segne du uns mit deinem Heiligen Geist, führe du uns, öffne unsere Herzen. In Jesu Namen. Amen. Der Buddhismus. Ja, das ist ein wichtiges Thema und wir haben wieder vier Teile, nämlich erstens die Geschichte und die Verbreitung, zweitens die Übereinstimmungen mit der Bibel, drittens Abweichungen von der Bibel und viertens Hinweise. Was können wir zu Menschen sagen, die zum Buddhismus tendieren, die sich damit liebäugeln? Was ist wichtig? Welche Tipps kann man geben? Gut, zum Ersten die Geschichte und Verbreitung. Der Ursprung vom Buddhismus liegt in Indien und zwar durch Siddhartha Gautama. Der lebte 563 bis 483 vor Christus. Und zwar hat er bestimmte Lehren aufgestellt, bestimmte Gedanken und Philosophien. Und das hat er auch, ist umhergereist, hat das auch gelehrt, hat auch Jünger gehabt, die er dann gelehrt hat. Und als er starb, ging er als Buddha ins Nirvana ein. Eigentlich ist es Folgendes, der Buddhismus ist eigentlich genau genommen keine Religion. Es gibt auch keinen Gott. Wenn der Gautama als Buddha jetzt fungiert hat und als Buddha bezeichnet wurde, dann ist er ein Mensch gewesen, der ein Lehrer war und wichtige Dinge gesagt hat, aber er ist selber nicht Gott. Also Buddha ist nicht Gott im Buddhismus. Und auch seine Lehren haben nichts mit Gott zu tun, sondern das sind einfach nur Gedanken, das sind Philosophien, die er gehabt hat über die Frage des Lebens, der Sinn des Lebens und das Ziel des Lebens und wie kann ich glücklich sein, aber nichts mit Religion. Deswegen wundert mich das sehr, dass der Buddhismus eigentlich als Religion, als Weltreligion bezeichnet wird. Es gab dann 6 buddhistische Konzile nach seinem Tod, wo dann in verschiedenen Jahrhunderten dann danach besprochen worden ist von seinen Jüngern, dass man gesagt hat, was ist denn jetzt so die Lehre des Buddhismus? Weil Gautama selbst nicht das so konsequent und auch nicht so gut organisiert hat alles, nicht so aufgebaut hat, logisch aufgebaut hat. Und deswegen gab es diese Konzile, die dann die Lehre des Buddhismus versucht hat zu definieren und auch rund zu machen. Und der hat sich vor allen Dingen verbreitet in Ost- und Südostasien. Interessant ist übrigens, dass der Ursprung des Buddhismus in Indien war. Und Indien ist heute eigentlich gar nicht mehr buddhistisch. Das ist ja heute hinduistisch. Aber so kann sich das auch wieder ändern und wechseln in der Zeit, im Laufe der Zeit. Das bleibt nicht immer gleich. Die Verbreitung. Der Buddhismus hat weltweit 500 Millionen Nachfolger oder Anhänger. Damit ist er kleiner als der Hinduismus. Der Hinduismus ist die drittgrößte Religion nach dem Christentum und dem Islam. Und der Buddhismus ist noch drunter mit 500 Millionen. In Deutschland gibt es ungefähr 270.000 Menschen, die sich zum Buddhismus dazuzählen. Aber ich glaube, die Dunkelziffer von den Menschen, die buddhistische Lehren irgendwo in sich haben oder darüber denken oder das gutheißen, ist noch viel, viel größer. Aber 270.000 sind die, die sich offiziell zu dieser Religion dazu zählen. Hier habe ich noch einmal eine Grafik von den Weltreligionen, wie sie in der Welt verteilt sind. Das Blaue, das ist der Protestantismus. Das Lila ist der Katholizismus. Das Grüne sind die Moslems, ist der Islam. Das Orangene ist der Hinduismus. Dort Indien sieht man das. Und jetzt sehen wir diese drei Farben, das Gelbe, das Braune und das bisschen Grünliche. Das ist der Buddhismus. Und das ist dann vor allen Dingen so in Südostasien, dort Mongolei und auch so Laos. Und das sind so die Länder, wo dann der Buddhismus sehr stark ist. Das ein bisschen, damit man so weiß, wovon man spricht. Und vergessen habe ich noch auf dieser Karte jetzt zu erklären, dass das Rosane die orthodoxe Kirche ist. Russland und auch so die osteuropäischen Länder. Im Buddhismus haben wir vier edle Wahrheiten. Nämlich erstens die edle Wahrheit über das Leiden. Zweitens die edle Wahrheit über die Entstehung des Leidens. Drittens die edle Wahrheit über die Beendigung von Leiden. Und viertens die edle Wahrheit über den Pfad der Ausübung, der zur Beendigung des Leidens führt. Das heißt, hier hat sich jemand Gedanken darüber gemacht, warum Menschen Leid erleben. Die Bibel sagt natürlich, wir erleben Leid durch die Sünde. Die Sünde bringt Leid und Tod mit sich. Hier haben wir andere Erklärungen. Woher kommt das Leid? Warum ist es da? Wie entsteht es? Und vor allen Dingen, wie können wir es beenden? Denn wenn wir wissen, wo es herkommt und wie es entsteht, dann kann man auch das Leid beenden. Wir werden jetzt nicht die ganzen Dinge alle jetzt ausführen, was das alles im Einzelnen ist, das wäre zu lang. Zweitens haben wir einen achtfachen Pfad. Nämlich erstens die rechte Erkenntnis, zweitens die rechte Gesinnung, drittens die rechte Rede, viertens das rechte Handeln, fünftens der rechte Lebenserwerb, sechstens das rechte Streben, siebtens das rechte Bewusstsein und achtens das rechte Meditieren. Im Buddhismus geht es vor allen Dingen darum, dass man richtig denkt. Es ist eigentlich eine Philosophie, wo man lernt, so zu denken, wie es gut ist, wie es richtig ist. Natürlich auch danach handeln. Das rechte Handeln ist ja auch dabei. Aber ich kann ja erst dann handeln, wenn ich auch das richtige Denken habe. Ja. Diese achtfache Fahrt ist der Pfad eigentlich hier zum Glück. Es ist ein Pfad zum Guten, zur Befreiung. Die Lehre sagt weiterhin, alle unerleuchteten Wesen, das heißt also diejenigen, die jetzt nicht meditiert haben, diejenigen, die jetzt noch irgendwo noch nicht viel wissen über den Buddhismus, alle unerleuchteten Wesen sind in einem endlosen, leidvollen Kreislauf, Samsara, von Geburt und Wiedergeburt. Das heißt, dieses Geborenwerden und Wiedergeborenwerden und immer Wiedergeborenwerden, Reinkarnation nennt man das ja auch, ist ein endloser Kreislauf, der auch leidvoll ist. Aber der ist nur, solange ich noch unerleuchtet bin. Das heißt, wenn ich denn zur Erleuchtung komme, dann wird mein Karma irgendwann besser werden. Durch gute Werke, durch gutes Denken werde ich mein Karma verbessern können. Und dann werde ich irgendwann an den Punkt kommen, wo ich ins Nirvana eingehe, wo ich also diesen Kreislauf unterbreche. Und dann ins Nirvana heißt ins Nichts, ins Glück, in das Leidlose, in einen leidlosen Zustand hineinkomme. Und dann bin ich eigentlich dort, wo ich sein will, nämlich dort, wo es kein Leid mehr gibt. Das heißt, das Ziel ist es, aus diesem Kreislauf herauszutreten, ihn zu verlassen. Aber das kann man nur tun, man kann nur aus dem Kreislauf herauskommen, wenn man erleuchtet wird. Und die Erleuchtung, wie bekomme ich die? Die bekomme ich, indem ich meditiere und indem ich die Lehren des Buddhismus, diesen achtfachen Pfad, mir verinnerliche und diese Schritte gehe. Und je mehr ich das tue, desto mehr kann mein Leben in diese Richtung gehen, desto mehr kann ich mein Karma verbessern und dann auch irgendwann aus diesem Kreislauf ganz herauskommen. Das heißt, durch die Kultivierung der Tugenden, der vier edlen Wahrheiten und das Befolgen des achtfachen Pfades, das ist das Mittel. Je mehr ich das tue, desto schneller komme ich aus dem Kreislauf heraus. Dadurch werden das Leid und die Unvollkommenheit überwunden. Das heißt, es geht eigentlich die ganze Zeit immer um die Frage, bei den vier edlen Wahrheiten, was ist Leid und wie kann ich das Leid loswerden? Und das ist ein langer Weg, der vielleicht sogar über Jahrhunderte dauert, bis ein Mensch über mehrere Wiedergeburten irgendwann da rausgekommen ist. Aber da es eben viele andere gibt, ist das eben ein ewiger Kreislauf, der immer weitergeht und fast nie zu Ende geht. Und das Ziel ist, bis man das Nirvana erreicht, nämlich die Leidlosigkeit. Ein Leben in Glück. Aber Nirvana heißt eigentlich ein Zustand, wo ich gar kein Bewusstsein mehr habe. Das heißt eigentlich, wenn ich nicht mehr da bin, dann habe ich kein Leid mehr. Das ist so der Gedanke. Das heißt, der Mensch kann sich nicht diesem Nicht-Leiden, indem er sich selbst umbringt oder selbst irgendetwas tut, er kann sich dem nicht entziehen. Weil wenn er sich umbringt, dann wird er wieder als neues Wesen irgendwo anders leben und als schlechteres Wesen, weil er sich ja umgebracht hat. Also hat er sein Karma damit erniedrigt und damit ist er noch schlechter als vorher. Deswegen hat der Mensch keine Chance, von selbst diesen Kreislauf zu durchbrechen, es sei denn, er geht diesen Weg, den der Buddhismus vorschreibt, durch Meditation, durch die vier edlen Wahrheiten und durch den achtfachen Pfad, hier die Tugend zu verbessern, das Karma zu verbessern und das Nirvana zu erreichen. Ja, das ist so ein bisschen in Kurzform, was der Buddhismus sagt und was er zum Ziel hat. Und übrigens bei dieser ganzen Geschichte, haben wir auch schon gemerkt, kommt Gott überhaupt nicht vor. Es wird nicht gesagt, dass wir übernatürliche Kräfte brauchen, dass wir Gott brauchen oder dass es irgendetwas gibt. Nein, es geht nur darum, dass was wir tun, wie wir denken, was wir handeln. Und eigentlich hat Religion ja immer was mit Gott zu tun. Ja? Selbst im Hinduismus haben wir ja Gott dabei, aber dort ist Gott eben keine Person, sondern eine Kraft. Aber hier haben wir auch keine Kraft, keine göttliche Kraft dabei im Buddhismus. Was sagt die Bibel dazu? Wo haben wir Übereinstimmungen zwischen dem Buddhismus und der Bibel? Ich habe nicht viel gefunden, aber so ein bisschen gibt es doch. Erstens, die Aufforderung zum guten und moralischen Handeln. Das finden wir eigentlich in jeder Religion. Jede Religion sagt, wir sollen liebevoll sein, geduldig sein, unseren Nächsten was Gutes tun. Die Religion will die Menschen verbessern. Also eine Aufforderung zu einem guten, zu einem moralischen, edlen, positiven Handeln. Selbst im Humanismus haben wir das. Auch der Humanismus möchte den Menschen verbessern, zu einem guten Menschen machen. Das haben wir hier beim Buddhismus auch. Und natürlich die Bibel auch. Der Weg, wie man das erreicht, ist natürlich verschieden und anders. In der Bibel ist es der Weg, dass wir uns Gott unterstellen, dass wir außerhalb von uns eine Erlösung angeboten bekommen, die wir annehmen können und dadurch durch die Verbindung mit Gott gut sein können und gut werden können. Beim Buddhismus musst du selbst dich verbessern und gut werden. Und zweitens die Gewaltlosigkeit. Im Buddhismus haben wir, wie auch im Hinduismus übrigens, haben wir eine sehr starke Gewaltlosigkeit. Das heißt, dass sie sagen, man darf gegen andere Menschen, gegen auch Tiere und gegen niemanden darf man Gewalt anwenden. Und die Bibel sagt das auch, dass wir, Jesus sagt sogar, wenn du geschlagen wirst, dann sollst du die andere Backe auch noch hinhalten. Und wenn du Feinde hast, dann sollst du deine Feinde segnen und sollst sie nicht verfluchen. Und das heißt, das Prinzip haben wir auch in der Bibel, wie auch im Buddhismus. Und das Ziel in der Bibel und auch das Ziel im Buddhismus ist ein Zustand des Glücklichseins. In der Bibel ist der Zustand des Glücklichseins, dass wir am Ende bei Gott sind, im Himmel, in der Ewigkeit, auf der neuen Erde, und dass wir dann mit ihm leben können, in der Gemeinschaft mit Gott, ohne Sünde und damit ohne Leid, ohne Probleme, ohne Sorgen, ohne Tod. Im Buddhismus ist der Zustand des Glücklichseins das Nirvana, dass du also dich sozusagen auflöst in nichts und dass du dann glücklich bist. Wie man denn glücklich sein kann, auch wenn man dann nicht mehr da ist, das weiß ich nicht, aber es ist so. Abweichungen von der Bibel. Ich denke, die Konzepte von der Bibel und vom Buddhismus sind so weit auseinander, wie der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist. Erstens, es gibt keinen Gott und keine göttliche Person im Buddhismus. Zweitens, die Erlösung geschieht durch Hineinschauen in sich selbst. Ich muss mich selbst erlösen. Ich muss selbst das Gute schaffen in mir. Und das nicht nur über ein Leben, sondern über 2, 3, 4, 5, 10, 20 oder noch mehr Leben. Drittens, Sie haben hier eine Wiedergeburt ohne Seelenwanderung. Viertens, keine Sündenvergebung. Das heißt, wenn ich gesündigt habe beim Buddhismus, habe ich keine Chance, die von irgendjemandem zu vergeben zu bekommen. Natürlich kann ich zum anderen hingehen, aber nicht von Gott. Natürlich gibt es noch viel mehr Punkte, wo es Widersprüche gibt, aber das sind die vier wichtigsten Punkte erstmal. Gut, der Punkt 1, wir haben keinen Gott und keine göttliche Person. Schauen wir uns dazu an, was die Bibel sagt, was Jesus sagt. In Johannes 17, Verse 4 bis 6 haben wir das Gebet Jesu an den Vater, an Gott den Vater. Und es war am Ende seines Lebens, wo er so ein bisschen so Zurückschau hält über das, was jetzt passiert ist, in den letzten 3,5 Jahren, aber auch noch darüber hinaus natürlich, wo er vorher noch gelebt hatte, als Zimmermann. Und Jesus betet hier, Vater, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Was sagt Jesus hier? Wir sehen, dass er zum Vater spricht. Also das heißt, er hat Kommunikation mit einem Wesen, das zuhört. Mit Gott, dem Vater, der eine Person ist. Und er spricht davon, dass sie beide schon mal, bevor Jesus auf dieser Erde war, dass er schon bei dem Vater war. Dass also sie beide vorher existiert haben. Dass wir also hier eine Person haben, eine göttliche Person, den Vater, und wir haben Gott, Jesus. Und dass sie sich vorher besprochen hatten und dass Jesus auf diese Erde gekommen ist und er dann den Gott Vater, den die Menschen ja nicht sehen können, aber dass er dann Gott Vater den Menschen offenbart hat. Er hat ihnen den Charakter Gottes gezeigt, wer Gott ist, wie Gott ist. Und dass er dann Gott bittet, dass Gott auch ihn verherrlicht. Ja. Das heißt, er sagt, ich habe dich verherrlicht und jetzt ist Zeit, dass du mich verherrlichst. Und ich denke, die Verherrlichung Jesu war am Kreuz, weil dort das Wesen Gottes, der Charakter Gottes, am deutlichsten sichtbar geworden ist, auch wenn es für ihn schwer war am Kreuz, auch wenn es ihm wehgetan hat und das für ihn Folter und war. Aber hier war die Herrlichkeit Gottes, der Charakter Gottes am deutlichsten offenbar geworden. Das heißt, wir sehen, wie Jesus hier mit einem liebevollen Vater spricht. Und das ist das Tröstliche in der Bibel. Wir sind nicht auf uns allein gelassen. Wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir ans Ende unserer Möglichkeiten kommen, dann haben wir jemanden, der sagt, ich bin da, ich habe dich lieb. Ich bin doch für dich da, ich habe dich geschaffen. Ich möchte dein Bestes. Und ich kann auch alles, weil ich allmächtig bin. Und ich liebe dich und ich möchte für dich auch das Gute und das Beste tun. Dass wir uns an Gott wenden können, an seine Arme fallen lassen können, ist etwas, was uns gut tut. Der Mensch ist dazu geschaffen, dass er mit Gott Gemeinschaft haben kann, dass er in Gott und mit Gott leben kann. Das fehlt im Buddhismus vollkommen. Da hast du nur dich selbst, du hast ein paar Dinge, die du tun sollst, in der Hoffnung, dass du beim nächsten Leben irgendwo ein besseres Schicksal hast. Zweitens, die Erlösung. Das Konzept der Erlösung ist bei den meisten Religionen sehr verschieden. Das Konzept der Erlösung ist im Buddhismus, ich schaue mich in mich selbst hinein. Ich muss meditieren, ich muss das Böse in mir sein lassen, ich muss das Gute tun, ich muss auf dem Weg der Tugend weiter Fortschritte machen, das Leid überwinden und dann hoffen, dass ich im nächsten Leben, wenn ich viel Pluspunkte gesammelt habe, halt ein bisschen besser dastehe und noch mehr Pluspunkte sammeln kann. In der Bibel ist das ganz anders. Die Bibel sagt, der Mensch kann sich selbst nicht erlösen, weil die Sünde stärker ist als der Mensch. Gott hat den Menschen geschaffen, ursprünglich ohne Sünde. Adam und Eva im Garten Eden. Und sie haben gelebt ohne Probleme, ohne Sorgen, ohne Leid, ohne Tod. Und als sie dann gesündigt haben, die Frucht gegessen haben, da kam die Sünde in das Leben und damit das Leid und der Tod. Gott wollte das Leid nicht, aber er kam durch die Sünde. Und der Weg der Erlösung ist jetzt, dass Jesus gekommen ist, um für den Menschen zu sterben. Der Mensch konnte sich selber nicht mehr erlösen. Eine Sünde reicht aus und du bist ewig verloren. Jesus kam auf diese Erde, hat hier ein sündloses Leben geführt, ist dann für uns stellvertretend gestorben, dass Gott alle Sünden der Welt auf ihn gelegt hat und dass wir dadurch frei sein können. Und das gilt für alle Menschen. Das Angebot gilt für jeden. Aber nicht jeder wird gerettet, weil der Mensch die freie Entscheidung hat, das anzunehmen oder abzulehnen. In Johannes Kapitel 3, Vers 16, Neues Leben Übersetzung, lesen wir: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist der Weg der Erlösung. Jesus ist für uns gekommen. Er hat für uns bezahlt. Er hat für uns die Rettung gebracht und wir dürfen es als Geschenk annehmen. Man kann sich das so vorstellen: Da ist ein Mensch in eine tiefe Grube gefallen. Und die Grube ist so tief, dass er selber nicht rauskommt. Und er schreit um Hilfe und ist ganz verzweifelt und das geht nicht. Und dann kommt Mohammed vorbei. Und er sagt: Komm, hol mich hier raus. Und Mohammed sagt: ich weiß auch nicht, wie du rauskommst. Sagt er: Komm, ich halte dir die Hand runter und wenn du bis zu meiner Hand hochkommst, dann ziehe ich dich raus. Und Mohammed streckt sich runter, soweit er kann, und der Mensch versucht hochzugreifen, aber es reicht nicht. Und er springt hoch und es reicht nicht. Sagt Mohammed: Tut mir leid, wenn du es nicht selber schaffst, dann bist du halt nicht erlöst, kommst du nicht raus. Und dann kommt Buddha vorbei. Und dann sagt der Mensch wieder: Ja, hier, ich möchte raus, hilf mir. Und Buddha sagt: Ja, dann musst du dich anstrengen. Du musst ein bisschen mehr Müsli essen und ein bisschen mehr sich kräftigen. Und dann aus eigener Kraft schaffst du das schon. Ein bisschen meditieren, ein bisschen positiv denken und dann kannst du schon rauskommen. Und der Mensch macht das und versucht es. Keine Chance. Und dann kommt Jesus Christus vorbei. Und Jesus schaut rein und der Mensch sagt: Komm, hilf mir, rette mich, hol mich heraus. Was macht Jesus? Jesus steigt selber hinab in die Grube. Und er sagt: Komm, stell dich auf meine Schultern. Und dann kannst du raus. Und der Mensch stellt sich auf seine Schultern und es reicht nach oben und er kommt raus. Jesus geht selbst in das Tal hinein, um den Menschen zu retten, um ihn herauszuhelfen. Das ist der Unterschied zwischen dem Christentum und den anderen Religionen. Alle anderen Religionen sagen, du musst dich selbst erlösen. Wir helfen dir zwar ein bisschen, aber im Endeffekt musst du selbst durch deine eigenen Werke, durch deine eigene Kraft dich erlösen. Jesus sagt, du kannst dich nicht erlösen. Ich komme für dich, ich habe alles für dich bezahlt. Die Erlösung ist ein Geschenk, was du nur annehmen musst. Und wenn du es annimmst, dann werde ich mit dir eine Gemeinschaft haben, in dir leben und die Liebe, die ich dir bewiesen habe, auch in dein Leben hineinlegen, dass du auch ein besseres Leben führen kannst durch Gottes Kraft. Erlösung ist eine ganz wichtige Frage. Ja. Deswegen, wenn viele Christen mit dem Buddhismus liebäugeln, dann liebäugeln sie mit einer Philosophie, die eigentlich von der Bibel wegführt und vom wahren Glück wegführt, weil das wahre Glück nur dort zu finden ist, wo Gott wirklich sein Angebot der Erlösung uns offenbart. Drittens, Wiedergeburt ohne Seelenwanderung. Es ist Folgendes: Es ist für mich nicht ganz schlüssig und auch nicht ganz nachvollziehbar. Nämlich, es gibt im Buddhismus eine Seelenwanderung. Das heißt, dass man sagt, wenn der Mensch stirbt, dann geht die Seele in den nächsten hinein und lebt weiter. Aber jetzt hat der Buddha gesagt, das ist keine echte Seelenwanderung, das ist eine Wiedergeburt ohne Seelenwanderung. Und zwar, das ist so, als ob man jetzt einen Stein ins Wasser wirft und der wird dann Kreise ziehen. Und wenn ich einen Stein daneben werfe, dann kann es sein, dass diese Kreise das andere mit beeinflussen und überlappen. Aber er sagte, es ist nicht der gleiche Mensch, der weiterlebt in der Seelenwanderung, sondern es ist jemand anders, der aber von dem beeinflusst ist. Also er hat nicht die gleiche Identität, sondern er hat nur den gleichen Impuls oder der gleiche Mensch, aber mit anderem Denken, mit einem anderen Geschlecht. Das ist etwas, was sehr schwierig zu verstehen ist, dass er sagt, wir haben zwar eine Seelenwanderung, aber es ist eine Wiedergeburt, aber eigentlich ohne Seelenwanderung. Nicht die gleiche Seele geht hinein, sondern es wird nur angestoßen, dass der Mensch wieder im anderen weiterlebt. Schwierig zu verstehen. Aber vielleicht muss man es auch nicht verstehen. Hebräer 9 sagt dagegen, Vers 27 und 28, und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Ein ganz wichtiger Text. Den sollten wir uns gut merken. Hier steht, der Mensch lebt nicht zweimal, dreimal, viermal, zehnmal. Der Mensch lebt einmal und stirbt einmal. Und danach das Gericht. Das Gericht kommt nicht nach tausenden Lebenden oder nach 20 Lebenden. Das Gericht kommt nach einem Leben. Wir haben nur in diesem einen Leben die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Nur jetzt, nur hier. Und wenn wir sterben, ist die Gnadenzeit für uns vorbei. Deswegen sagt Gott auch immer in seinem Wort immer wieder, heute, wenn ihr meine Stimme hören werdet, dann verstocket eure Herzen nicht. Weil wir wissen nicht, ob wir morgen noch leben. Deswegen triff jetzt die Entscheidung für Jesus, ihm dein Leben anzuvertrauen. Weil wenn wir uns jetzt entscheiden, dann wissen wir sind Gottes Kind, wir sind erlöst, wir sind gerettet. Und wenn wir sterben, wird Jesus für uns eintreten und wir haben das ewige Leben. Es gab eine Umfrage in Deutschland vor einigen Jahren und da hat man herausgefunden, oder das Ergebnis war, dass mehr als die Hälfte aller Deutschen an die Reinkarnation glauben, an die Seelenwanderung. Und nur weniger als ein Viertel an die Auferstehung von den Toten. Das heißt, dass diese Lehre des Hinduismus und des Buddhismus, der Seelenwanderung, schon so weit Kreise gezogen hat, dass es für die meisten Menschen, ob Christen oder auch nicht Christen, logischer und sinnvoller und schöner ist die Vorstellung, ich kann in den nächsten Leben wieder weiterleben. Als was die Bibel sagt, es gibt ein Gericht und dann werden die Gläubigen gerettet in der Auferstehung und die Gottlosen werden auch auferstehen, aber sie kommen in die Auferstehung des Gerichts und werden am Ende verloren gehen. Das ist schade darum, dass Deutschland eigentlich als christliches Land so weit immer mehr abbaut, was die christlichen Werte angeht und die Werte von anderen Religionen übernimmt. Punkt 4, keine Sündenvergebung. Ein Problem, was die Menschheit hat, ist eigentlich, dass wenn wir sündigen, wenn wir schuldig werden, dass wir ein Gewissen haben, was uns niederdrückt. Das Gewissen zeigt uns die Sünde, das ist schon mal wichtig, dass wir sie erkennen. Aber was machen wir jetzt, wenn wir sie erkannt haben? Und es gibt viele Menschen, die ein Gewissen haben, was belastet ist. Und es drückt sie so sehr nieder, dass sie nicht mehr frei werden können. Und die Schuld drückt uns Menschen so herunter, dass sie am Ende uns zum Tod bringt. Die Sünde zerstört. Sie zerstört unser Leben, sie zerstört unsere Freude, sie zerstört unser Sein, alles. Wenn ich Buddhist bin und ich habe gesündigt, was mache ich dann? Meditieren? Über das Leid nachdenken, positiv handeln. Wo bleibt meine Sünde? Sie bleibt immer noch da. Und hier haben wir ein Angebot, was Gott uns macht durch Jesus Christus. Dieses Angebot gibt es nur bei ihm. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Jesus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es gibt nur eine Person im ganzen Universum, die unsere Sünde vergeben kann. Das ist Jesus Christus. Und warum? Weil er diese Sünde, die ich getan habe, am Kreuz getragen hat. Weil er sie bezahlt hat. Und er kann dieses Bezahlen am Kreuz, kann er für mich einlösen. Wenn ich also gesündigt habe, dann gehe ich mit meiner Sünde zu Jesus, als mein hoher Priester in den Himmel. Und dort steht er dann für mich und sagt, ja, ich habe bezahlt. Ich vergebe ihm. Er ist frei. Und dann stehe ich vor Gott so da, als ob ich nie gesündigt hätte. Weil Jesus die Sünde weggenommen hat. Das heißt Befreiung. Das heißt, dass wir unsere Schuld, unsere Sünde, das, was uns niederdrückt, loswerden können, frei werden können. Jesus möchte dich frei machen. Und nur er kann dich frei machen von der Sünde, von der Schuld der Sünde. Deswegen lade ich dich ein, dass du dein Leben Jesus übergibst, dass du Ja sagst zu ihm, dass du ihn in dein Leben aufnimmst, dass du das Angebot der Erlösung und der Vergebung annimmst. Noch ein paar Hinweise. Punkt 4. Erstens, in jedem Menschen liegt eine Sehnsucht nach Gott. Zweitens, lies die Bibel als Offenbarung Gottes. Und drittens, nimm Jesus Christus als deinen persönlichen Erlöser an. Zum ersten Punkt. In jedem Menschen liegt eine Sehnsucht nach Gott. In der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Verse 24 bis 28, finden wir eine Rede von Paulus. Er war in Athen und hat dort an die Athener auf dem Marktplatz eine Rede gehalten. Und das waren auch teilweise Menschen, die nicht an Gott glaubten. Und er hat versucht, ihnen zu zeigen, warum der Glaube an Gott Sinn macht und gut ist. Hören wir mal rein, was er sagt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, der doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Eine sehr imposante Rede von Paulus. Was sagt er hier? Gott hat die Welt geschaffen und er hat den Menschen geschaffen und er sagt, Gott hat in den Menschen eine Sehnsucht hineingelegt, Gott zu suchen. Das können wir auch sehen, dass das wahr ist. Überall, in allen Erdteilen dieser Welt, in allen Völkern, sehen wir eine Sehnsucht nach Gott. Gott hat in den Menschen das hineingelegt. Ich muss noch daran denken, ich war in den 90er Jahren, 92, 93 und 94, war ich einige Male in Kasachstan. Da war gerade 2 Jahre vorher der Kommunismus zerfallen und das System zusammengebrochen. Und der Kommunismus hatte 70 Jahre lang den Menschen eingebläut, es gibt keinen Gott. Und wir brauchen keinen Gott und Religion ist Opium fürs Volk. Und ich bin hingekommen und wir haben dort Vorträge gemacht, eine Evangelisation über Gott, über die Bibel, über Jesus. Wir haben ein paar Plakate aufgehängt, einige Handzettel verteilt und da kamen Hunderte von Menschen. 1000 Menschen kamen da und wollten zuhören. Und sie haben gehört und sie waren berührt. Und als ich einen Aufruf gemacht habe, sein Leben Gott zu übergeben, sind Hunderte nach vorne gekommen. Das heißt, hier sieht man, dass die Menschen, auch wenn sie jahrzehntelang ihnen gesagt worden ist, es gibt keinen Gott, dass das Suchen nach Gott in ihrem Herzen war. Und wenn man es angesprochen hat, dann haben sie darauf reagiert. Auch in deinem Herzen hat Gott eine Sehnsucht hineingelegt, Gott zu suchen und Gott zu finden. Der Buddhismus kann diese Sehnsucht nicht stillen. Hier gibt es keinen Gott. Aber Jesus Christus will und kann diese Sehnsucht in deinem Herzen stillen. Zweitens, lies die Bibel als Gottes Offenbarung. Gott, wenn es einen Gott gibt, dann muss er sich uns irgendwie offenbaren. Wir können ihn nicht sehen und hören und fühlen und schmecken, aber er kann sich uns offenbaren. Und die Bibel ist der Weg, den Gott gewählt hat, dass er zu uns spricht. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, Neues Leben Übersetzung. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Die Bibel, die Schrift, ist der Weg, wie Gott sich uns Menschen offenbart hat. Hier zeigt er, wie wir Vergebung unserer Schuld kriegen können, wie wir Erlösung haben können und wie wir ein besseres Leben führen können. Deswegen lade ich dich ein, die Bibel zur Hand zu nehmen und sie zu lesen und darum zu beten, dass Gott sich dir in seinem Wort in der Bibel zeigt und offenbart. Und drittens, nimm Jesus Christus als deinen Erlöser an. Wenn wir sehen, es gibt einen Gott, dieser Gott hat sich in der Bibel offenbart, dann wäre der dritte Schritt, dass ich das, was die Bibel sagt, Jesus Christus, annehme. Dass ich sein Angebot, dass er für mich gestorben ist, akzeptiere. Johannes 1, Verse 11 bis 13. Er kam in sein Eigentum, Jesus ist damit gemeint, und sein Eigentum, sein Volk, die Juden. Jesus kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Johannes sagt uns hier, wir können Gottes Kinder werden. Wir können, wenn wir unser Leben Gott übergeben, können wir mit Gott Gemeinschaft haben. Jesus kam auf diese Erde in sein Eigentum, er hat uns geschaffen. Er kam hierher, damit wir mit ihm wieder Gemeinschaft haben können. Und damit wir neugeboren werden. Und diese Neugeburt ist nicht, dass wir wieder Baby werden und neue Seele irgendwo wieder hingeht, sondern die Neugeburt heißt, dass Gott in uns ein neues Leben schafft. Dass wir geistlich neugeboren werden. Und dann haben wir Jesus in unserem Herzen, wir leben mit ihm, wir haben das ewige Leben und wir haben ein schönes, besseres, erfülltes Leben hier auf dieser Erde. Wir wollen zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein liebender Gott bist, dass du dich um uns kümmerst, dass wir wissen, da ist jemand im Himmel, der dein liebendes Herz hat, der auf uns schaut. Und dass du aus Liebe zu uns deinen Sohn Jesus Christus auf die Welt geschickt hast, um für uns zu leben und für uns zu sterben. Dass du den Weg der Erlösung für uns gebahnt hast. Herr Jesus, wir danken dir für diese großartige Liebe. Wir möchten dieses Angebot, was du uns machst, annehmen. Wir möchten dir unser Leben übergeben. Wir möchten Ja sagen dazu, dass das dein Tod und dein Angebot für uns Gültigkeit hat. Herr, ich bitte dich, dass du jedem von uns, der jetzt zuhört und zusieht, dass wir dieses Ja von ganzem Herzen sagen können. Herr, dass du mit deinem Heiligen Geist unser Herzen anrührst. Herr, hab Dank, dass du diese Sehnsucht uns ins Herz gelegt hast, dich zu suchen, mit dir Gemeinschaft zu haben. Und hab Dank, dass du es auch erfüllst, wenn wir dich finden und in dir Geborgenheit und Sicherheit haben dürfen. So segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen. Das war Teil Nummer 19 über den Buddhismus. Im nächsten Teil, Nummer 20, geht es um den Hinduismus. Und interessanterweise sind diese beiden Religionen sehr ähnlich, aber doch gibt es einige signifikante Unterschiede. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.